Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Furioser Auftakt in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Nicht unbedingt sportlich gesehen, aber in Sachen Atmosphäre definitiv, in Sachen Platzverweise auch. Mexiko besiegt Südafrika im Eröffnungsspiel und in der Nacht dreht dann Südkorea das Spiel gegen Tschechien. Eindrücke aus Mexiko und der Blick voraus auf die Auftaktspiele der weiteren Gastgeber von Kanada, von den USA, jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen, hier ist NTV Sport, der tägliche WM-Podcast. Jetzt geht es so richtig los, der erste Turniertag ist in den Büchern. Gastgeber Nummer 1, Mexiko, hat gewonnen. Heute am zweiten Tag spielen dann die weiteren Gastgeber Kanada und die USA. Wir sprechen über alle Partien. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Während der Fußball-WM gibt es diese Folgen an jedem Spieltag neu, an jedem Morgen neu für euch am Start. Wir gehen erstmal rein und blicken natürlich auf das große Eröffnungsspiel. Vorher gab es noch die WM-Eröffnungsfeier mit Shakira und Co. mit einer Flaggenparade. Die Hymnen wurden dann sehr emotional und inbrünstig vorgetragen, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Auch, dass alle Spieler rund um den Mittelkreis stehen jetzt bei dieser WM, ist für mich kein Problem. Ja, ist was Neues, aber ich finde es eher cool und würdevoll inszeniert. Atmosphärisch muss man sagen, generell sensationelles Eröffnungsspiel. Auch die Torhymne übrigens 10 von 10 bei den Mexikanern. Aber da werden wir gleich Stefan Üersfeld, unseren Mann in Mexiko-Stadt, den werden wir gleich noch ausführlich hören zur Atmosphäre, zu allem drumherum, zu allem rund um dieses Spiel, wird er uns Rede und Antwort stehen. Wir gehen aber erstmal in den Matchverlauf rein. Mexiko im 4-1-4-1 aufgetreten gegen extrem defensive Südafrikaner im 5-3-2 mit einem großen Stamm von den Mamelodi Sundowns. Das hat ja auch Ernst Middendorp hier vor ein paar Tagen schon so vorausgeahnt, dass dieser Mamelodi die Sundowns-Block sehr präsent sein würde. Sehr präsent waren aber die Mexikaner und auch die Fans, die die Truppe von Anfang an angetrieben haben und dann Fehler provozieren konnten bei den Südafrikanern. In der 9. Minute nutzt Julian Quiñones einen dieser Fehler aus. Der Mann mit der Zahnspange nach schwerem Fehler von Yaya Sithole. Eigentlich muss er der Raúl Jiménez den Mann mit dem Schutzband am Kopf anspielen, aber sein Schuss, also der von Quiñones, der geht durch die Beine von Südafrika-Torwart Ronwen Williams und Quiñones damit der erste Torschütze dieser WM 2026. Übrigens ja ein völlig unbekannter Mann hier jetzt in Europa, in Saudi-Arabien spielt. Er hat letzte Saison 33 Tore in 31 Spielen gemacht. Also der weiß, wo die Hütte steht für Al-Khadijia. Dort spielt übrigens der Ex-Dortmunder und Gladbacher Julian Weigel. Trainer ist Brendan Rodgers, Ex-Trainer FC Liverpool. Das nur am Rande. Weitere Chancen gab es dann für Quiñones. Auch an den Pfosten hat er geschossen. Kurz vor der Halbzeit dann noch eine vertändelte Top-Chance in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann die Hiobsbotschaft für Südafrika. Yaya Sithole kassiert die rote Karte. Gutierrez zieht alleine Richtung Tor, kreuzt dann gegen Sithole und der kann dann Gutierrez nur noch mit einem Foul stoppen. Der Freistoß bringt nichts ein, aber trotzdem natürlich Südafrika dann extrem in der Defensive, noch mehr als ohnehin schon mit nur 10 Mann. Publikum wurde trotzdem danach unruhig, weil die Mexikaner irgendwie nur noch verwaltet haben, bis dann Raúl Jiménez in der 67. das 2-0 köpft. Nach Flanke von Alvarado. Das hat der Routinier sehr, sehr gut gemacht. Sein erstes WM-Tor überhaupt bei der vierten Teilnahme. Danach direkt Trinkpause und die Partie war entschieden. Das Stadion auch zuvor, kurz vor dem 2-0, erwacht, als Gilberto Mora, 17 Jahre jüngster WM-Spieler von allen, eingewechselt wird. Generell Javier Aguirre hatte überrascht mit seiner Startaufstellung, um es vorsichtig zu formulieren. Mexiko dann oben auf und es wird eine weitere rote Karte provoziert gegen Temba Zwane nach VAR-Intervention. Es soll sich um einen Schlag gehandelt haben, war es auch, aber er wird auch geblockt in der Szene. Es war eigentlich ein Sperren ohne Ball und ja, nach meiner Auffassung, wenn du so eine rote Karte gibst, dann musst du eigentlich mehrere pro Spiel geben. Problem ist da auch die Superzeitlupe. Da sieht letztlich alles ein bisschen dramatischer aus, als es war. Der Schiedsrichter dann mit einem herausragenden Englisch, um es vorsichtig auszudrücken, die Reaktion der Südafrikaner wirklich denkwürdig. Also das Gestammel war episch. Rote Karte gab es dann noch auch für die Mexikaner gegen Cesar Montes, gegen den Kapitän in der Nachspielzeit. Letzter Mann ist da die Frage, also sehr, sehr streng ausgelegt von Schiedsrichter Wilton Sampaio aus Brasilien, der generell einfach etwas übereifrig daherkam. Der Freistoß danach übrigens vollkommener Wahnsinn, also die Südafrikaner offensiv unfassbar harmlos. Jetzt schalten wir aber auch rüber zu unserem Mann in Mexiko-Stadt, der hat dem Eröffnungsspiel beigewohnt. Stefan Oersfeld, unser Mann in Mexiko-Stadt. Vielleicht haben wir schon jetzt das stimmungsvollste Spiel dieser WM erlebt. Es war das erste von 104. Wie war denn die Atmosphäre wirklich vor Ort?
Kevin, Grüße. So ein Stadion habe ich ja noch nie gesehen. Unfassbar. Atmosphäre aufgeheizt, chaotisch, organisch, alles sich entwickelt. Eine unfassbare Lautstärke. Das Stadion hat ja quasi das 1:0 für Mexiko selbst erzielt, indem sie einfach die ganze Zeit bei jedem Ballkontakt der Südafrikaner gepfiffen haben, die so voller Angst waren, dass sie dann vor dem 1:0 den Ball in der Defensive so krass hergeschenkt haben. Ansonsten rund um das Stadion alles wild, ein grünes Meer aus Menschen und dann diese gigantische Schüssel auf 2400 Meter Höhe, wo man dann auch, wenn man da hochsteigt, feststellt, das ist wirklich hoch, das ist erschöpfend, wenn man oben ankommt. Und alle waren mitgerissen, auch die Reporter auf der Tribüne haben nicht nur das Spiel verfolgt, sondern waren, glaube ich, selbst alle, ich auch, in einem großen Rausch. Unglaubliches Atmosphäre, unglaublich stimmig alles. Hätte man sich nicht besser malen können als wie im Auftakt dieses Spiel. Bin jetzt auch Stunden danach noch weiterhin ganz schön geflasht davon. Werde mich wahrscheinlich lange daran erinnern an das Spiel und vor allen Dingen daran, was in diesem Stadion passiert ist.
Zwischen dem Platzverweis und dem 2:0 wirkten die mexikanischen Fans aber trotzdem sehr unruhig. Klar, es war laut irgendwie, aber es kamen dann auch Pfiffe. Wie hast du die Ränge insgesamt erlebt? Also wie hast du das wahrgenommen?
Ja, da ist so eine Ernsthaftigkeit auf einmal eingezogen nach der Trinkpause eigentlich. Hydration Break und dann gab es die Dance Cam und das war auch unglaublich, wie diese Beats das Publikum nochmal animiert haben. Nur dann kamen die Mannschaften zurück und das Spiel schleppte sich und Mexiko zog sich zurück, wusste nicht mehr so ganz genau, was sie machen sollten. Südafrika war vollkommen ungefährlich und kam eine gewisse Ungeduld auf beim Publikum. Es gab hin und wieder ja sogar Pfiffe, wenn der Ball da mal längere Zeit beim Torhüter war. Und diese Ernsthaftigkeit wurde dann quasi mit der Einwechslung von Mora wieder durchbrochen, als der 17-Jährige dann auf den Platz kam und das Stadion laut wurde und fiel sofort das 2:0 und die Party ging weiter, aber du hast schon recht, so für 20, 30 Minuten war das eine relativ ruhige Atmosphäre. Es raschelte und wuselte und hin und wieder schlug jemand gegen das Wellblech und stimmte wieder Mexiko an. Doch so richtig übergesprungen ist der Funke dann im Moment nicht, weil auf dem Platz auch nicht mehr so viel passierte. Der südafrikanische Trainer Hugo Broos hat dann nach dem Spiel gesagt, die Mexikaner wussten überhaupt nicht mehr, was sie mit dem Ball machen sollten. Sie waren verzweifelt. So war es dann nun auch nicht, sondern die Südafrikaner wussten nicht, was sie überhaupt machen sollten. Und das war, glaube ich, das größere Problem. Aber klar, die Stimmung war nicht das komplette Spiel so, wie ich das jetzt gerade in der deiner ersten Frage dargestellt habe, nur sein Fußballspiel verläuft in Wellen und es war auch ein langer und erschöpfender Tag einfach für alle, denn die waren ja schon seit 9 Uhr im Stadion, das Spiel begann um 13 Uhr, um 9 Uhr ist das Stadion geöffnet worden und die Ränge haben sich sofort gefüllt und trotz alledem war überall auch, was ich gerade schon beschrieben habe, dieses grüne Menschenmeer zu sehen, ich weiß gar nicht, wo die alle hingegangen sind, spektakulär.
Kommen wir zur sportlichen Analyse. Was ist jetzt für Mexiko nach diesem souveränen, nie gefährdeten Auftaktsieg bei der WM drin? Und was erwartest du aber auch noch von Südafrika? Die stehen ja jetzt brutal unter Druck.
Fange ich mal mit Südafrika an und zitiere direkt nochmal Hugo Broos, der gesagt hat, nach den zwei roten Karten, hätten sie jetzt halt zwei Spiele weniger, aber haben ja dann auch zwei andere Spieler und alles wäre gut. Sie müssten jetzt nur in der Offensive besser werden. Da kann man, glaube ich, kurz beantworten. Südafrikas Chancen dürften in diesem Turnier sehr gering sein. Das war überhaupt nichts. Das war offensiv sehr schwach, defensiv. Ja, also da gab es ja auch noch mehrere andere Chancen der Mexikaner, die dann Rowan Williams im Tor gut pariert hat. Aber auch der hat einige dieser Chancen eingeleitet durch seinen Spielaufbau. Da brauchen wir uns keine weiteren Gedanken machen, lege ich mich fest. Südafrika werden wir nicht in der K.O.-Phase sehen. Mexiko wird jetzt natürlich getragen von einer riesigen Euphoriewelle in das nächste Spiel gehen und haben mit Quiñones und mit Jiménez zwei Torschützen, die sich das erarbeitet haben über die Dauer des Spiels, mit dem jungen Mora einen großen Fanliebling, wie sich das da bei der Einwechslung darstellte. Da dachte man schon, hier würde der neue Messi aufs Spielfeld kommen. Ja, erstes Spiel gegen einen schwachen Gegner, aber erstmal auch den Heimvorteil. Die Mexikaner hier träumen alle von dem Titelgewinn, haben gesagt, es ist so ein schlimmes Turnier, es wird das schlimmste Turnier aller Zeiten und da wäre es doch nur passend, wenn Mexiko dann auch ganz, ganz weit kommt. Das sehe ich nicht unbedingt, aber wer weiß, wenn die sich jetzt hier so ein bisschen reinsteigern in das Turnier und du am Ende vielleicht ja dieses Achtelfinale bekommst, über das wir schon mal geredet haben, gegen England und England von der Höhe überrascht wird, wenn Harry Kane unter seinem Alter leidet, na, dann geht's vielleicht noch ein bisschen weiter. Erstmal wird jetzt eine große Euphorie ausbrechen, das hat man schon gesehen. Was das dann mit der Mannschaft macht, ich weiß es nicht. Sie neigen hier alle zum Drama. Und ich sage aber mal, die werden schon bis in ihr fünftes Spiel kommen diesmal. Und dann müssen wir halt weiterschauen.
Wichtig wird natürlich sein für Mexiko, dass sie die Gruppe gewinnen, weil dann könnten sie in Mexiko bleiben, auch im 16. Finale, und hätten dann diesen Pfad in ein mögliches Achtelfinale im Aztekenstadion gegen England. Abseits des Spiels müssen wir natürlich auch noch über die Eröffnungsfeier sprechen. Wie kam die denn dort an?
Die Eröffnungsfeier hat direkt den Ton gesetzt. Das war alles ineinander übergehend. Das war sehr unterhaltsam. Das war anders als bei anderen Eröffnungsfeiern, das ja doch öfters der Fall ist. Nicht unbedingt ausschließlich fürs Fernsehen präsentiert, sondern hat das komplette Publikum im Stadion abgeholt, die auf ihren Sitzen standen und tanzten und immer wieder begeistert jubelten. Und dann auch die einzelnen Künstler, die in so einem Graben verschwanden, nochmal lautstark bejubelten, die sich dann wiederum auch wieder verabschiedeten, und das wollte alles kein Ende nehmen und alle hatten das Gefühl, dass mit diesem Welcome to Mexico eigentlich das Turnier richtig begonnen hatte und jetzt aber auch dann der Augenmerk aufs Sportliche gelegt werden sollte. Aber erstmal stand die Party an und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. War eine ganz, ganz große Freude, das anzusehen. Kam im Stadion gut an und wie es am Fernsehen ankam, kann ich jetzt nicht beurteilen. Vermutlich werden sich wieder alle aufgeregt haben, wie das immer so ist.
Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe mich nicht aufgeregt, kam auch am Fernsehen gut an. Es war allerdings nicht immer ganz leicht, alles zu verfolgen. Das ZDF hat ja auch nicht die gesamte Eröffnungsfeier gezeigt. Ihr werdet es sicherlich auch am eigenen Leib erfahren haben. Gut, dann die letzte Frage an Stefan. Wie sah es denn rund um das Spiel in der Stadt, rund um das Stadion aus, vor dem Spiel, nach dem Spiel? Wie war das? Wie war so die Atmosphäre in Mexico City bei dir?
Vor dem Spiel alles angespannt, die Straßen säumten unfassbar viele Polizisten, die sich da auf was vorbereiteten, was dann eigentlich nicht eingetroffen ist, nämlich diese Proteste der Lehrergewerkschaft, der Sexworker, der aller Mexikaner, die da angekündigt hatten zu protestieren. Vielleicht war ihnen dann die WM doch zu heilig. Nach dem Spiel stellte sich die Situation ein bisschen anders dar. Es wurde wohl ein Bus angegriffen. Ist nicht ganz klar, was da passiert ist. Auf jeden Fall gab es da ein bisschen Unruhe. Ansonsten war die Stadt halt einfach komplett in Ekstase auf dem Paso de la Reforma, dem großen Boulevard in Mexiko-Stadt. Da braute sich gerade ein Gewitter zusammen im Himmel und unten feierten die Leute, oben zuckten die Blitze und es war allen egal. Dann immer Mexiko, Mexiko gerufen und ihre Lieder gesungen und die Fahnen geschwenkt und die Autos fuhren durch die Gegend, vor den Häusern standen die Leute und sangen Lieder und die komplette Stadt war in grün gekleidet. Egal, wo du hingeguckt hast, alles war voller Mexiko-Fans und es war wie alles hier, und habe ich jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, es ist einfach total chaotisch, aber auch in diesem Chaos hast du diese enorme Freude gespürt und den enormen Stolz, dass jetzt dieses Eröffnungsspiel gewonnen wurde. Und das haben die heute alle gezeigt auf der Straße. In Deutschland würde das wahrscheinlich, also für mich wäre es total befremdlich, wenn auf einmal alles schwarz-rot-gold wäre. Im Ausland hat das dann immer einen anderen Anschein und Eindruck. Und insofern sehr losgelöst alles, sehr, sehr befreit von dem Druck des Eröffnungsspiels. Das war schon gut, hat richtig auch hier wieder richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Und ja, mal gespannt, was hier in Mexiko noch passiert, wenn die immer weiterkommen.
Und damit vielen Dank an Stefan nach Mexico City. Und wir sind gespannt auf deine weiteren Berichte hier im Laufe der WM im Podcast. Machen wir den Deckel drauf. Ich würde sagen, ganz entspannter Sieg für Mexiko. So darf ein Turnier aus Gastgebersicht natürlich beginnen. Südafrika insgesamt wahrscheinlich von allen zu hoch eingeschätzt. Auch wir waren uns einig, Stefan und ich, die sind vierte Kraft in dieser Gruppe, aber dass sie so weit weg sein würden. Puh, die haben halt einen einigermaßen großen Namen noch durch die Vergangenheit, sind aber letztlich wahrscheinlich nicht besser als zum Beispiel Kap Verde oder die Demokratische Republik Kongo. Machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Spiel des Turniers. 4 Uhr nachts, Anstoß deutscher Zeit in Guadalajara, Südkorea gegen Tschechien, und Südkorea gewinnt das Spiel mit 2:1. Es war eine höllisch langweilige erste Halbzeit. Wer allerdings wach bleiben konnte, der wurde belohnt mit einer fast schon rasanten zweiten Hälfte. Aus dem Nichts geht Tschechien in Minute 58 in Führung durch Zufall bzw. durch Krejci, der einen langen Einwurf von Zufall dem Hoffenheimer, der den reinschleudert, den Ball einköpfen kann. Aber diese Führung hält nicht lange. Nur 8-9 Minuten später fällt der Ausgleich für Südkorea. Starker Pass auf Wang von Feyenoord Rotterdam, der Kova nach unten schickt und dann lupft über ihn hinweg, technisch klasse gemacht, der verdiente Ausgleich letztlich für Südkorea, die zumindest in beide Hälften auch besser gestartet sind, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte wirklich komplett aus dem Nichts und entgegen dem Spielverlauf das 0:1 kassiert hatten, von daher dann schnell wieder alles auf Einstand. In der 80. Minute dreht dann Südkorea die Partie, Wang ist diesmal Vorbereiter für Oh. Der trifft, bleibt kühl vor Kova und lenkt den Ball dort ins Netz zum 2:1 Siegtreffer. Danach gab es noch so ein, zwei mehr oder weniger gute Chancen für Tschechien, die aber nicht genutzt werden. So steht am Ende ein für mich doch verdienter Sieg für Südkorea, die den Ticken mehr Offensivgeist gezeigt haben. Auch schon in der ersten Halbzeit, wo wirklich ja relativ wenig bis nichts passiert ist. Soweit also der Blick auf Spiel Nummer 2. Wir gucken dann jetzt auf den zweiten Spieltag in dieser Gruppe. Da geht's dann Donnerstag, Freitag weiter. Donnerstag 18 Uhr in Atlanta spielt Tschechien gegen Südafrika. Beide natürlich super unter Druck und im Prinzip brauchen beide zwingend den Sieg, um hier noch weiterzukommen. Vor allen Dingen Tschechien, die danach gegen Mexiko ran müssen. Also die sollten das Spiel schon gewinnen. Dann allerdings hätten sie auch über die Gruppendrittenregelung sicherlich gute Karten. Südkorea gegen Mexiko. Beide sind jetzt schon nach dem ersten Spieltag sehr, sehr gut im Rennen, was die Qualifikation für das 16. Finale anbetrifft. Selbst Platz 2 würde aus sportlichen Gesichtspunkten, also für Mexiko ist es enorm wichtig, Erster zu werden, um in Mexiko spielen zu dürfen, aber auch Platz 2, da würde es dann gegen den Zweiten der Gruppe B gehen, eine Gruppe ohne wirklich die Mega-Top-Mannschaft. Also Platz 2 würde auch dazu führen, dass der Weg ins Achtelfinale sogar frei ist, und das gilt jetzt eben auch für eine Mannschaft wie Südkorea. Freitag 3 Uhr in der frühdeutscher Zeit in Guadalajara wird gespielt. Für Südkorea wirklich von Vorteil, dass sie jetzt zweimal in Folge in Guadalajara spielen. Das wird ihnen sicherlich gut schmecken. Noch besser schmeckt natürlich der Auftaktsieg gegen Tschechien. Jetzt dann der Blick auf WM-Tag Nummer 2. Da geht es um 21 Uhr und um 3 Uhr zur Sache. Also 21 Uhr spielt Kanada in Toronto gegen Bosnien und Herzegowina. Das wird das 7. WM-Spiel in der Geschichte von Kanada sein. Bislang wurden alle 6 Partien verloren. Das soll natürlich oder das darf bei der Heim-WM nicht passieren. Aber es gibt eine Hiobsbotschaft. Alfonso Davis von den Bayern ist noch immer verletzt und wird ausfallen gegen Bosnien. Dazu sind mehrere Spieler im kanadischen Kader fraglich, darunter auch Ismail Kone, wichtiger Spieler im Mittelfeld. Personalsorgen hat allerdings auch Bosnien. Tabakovic von Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise noch ausgeliehen zu Gladbach, ist raus, fällt für dieses Spiel noch aus. Dzeko von Schalke und Ivan Sunjic sind fraglich. Das heißt, wir haben eine Achse aus Vasil von St. Pauli im Tor, Nikola Katic, Schalke, Ex-Schalker Serdar Kolasinac, den werden einige noch kennen, und im Sturm natürlich Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart. Zweite Partie, dann der Nacht, 3 Uhr in Los Angeles. Auch da wird es nochmal eine extra Eröffnungsfeier geben, genauso wie zuvor in Toronto. USA spielt gegen Paraguay, der letzte Gastgeber steigt dann ins Turniergeschehen ein, und zu den US-Amerikanern haben wir jetzt eine Stimme. Bill Connolly von ESPN, der schätzt uns mal die amerikanischen Chancen ein. Erstmal die Frage, ob es irgendeine Art von Hype denn wirklich jetzt gibt rund um den WM-Gastgeber USA. Es ist jetzt kein Land, wo Fußball an oberster Stelle steht. Wir wissen das alle. Ja, wie ist da aber jetzt so die Ausgangslage, und wo rankt sich gerade der Fußball eigentlich ein? Wo sortiert sich der Fußball ein?
Is there any hype surrounding the US team and the World Cup in general? This has definitely been a weird 3.5 years when, you know, you automatically qualified. There have been no genuinely huge matches for the United States since, you know, the round of 16 in Qatar. And so I think the hype has been a little muted. Obviously, you know, their failure in Copa America, changing coaches, the fact that somebody from their base, first choice 11 has always been hurt. It's made things a little even trickier, I think, for Mauricio Pochettino. But this is an events country. We love big events. And the last couple of matches in particular, the friendlies, have had great environments. Pochettino said after the Germany match in Chicago that he foolishly thought that the environments would always be like that, but they're like that now when it matters. And I'm assuming the crowds will be behind the team and it'll be a pretty good environment for the U.S.
Also Bill Connolly sagt, es gibt durchaus Hype, und das klingt relativ optimistisch aus seinem Mund. Und es gab natürlich schon mal eine WM in den USA 1994. Dort war alles noch viel mehr in den Kinderschuhen, und es wirkte so, als würde man jetzt Soccer so ein bisschen in die USA hinein implementieren. Seitdem hat sich viel getan. Was denn konkret?
I think the biggest thing that's changed since 1994 is that soccer is a mainstream sport in America now. You don't hear that, and it's never treated that way. But it is. There was a survey last fall. There were a couple of surveys. One of them said that something like 70% of American soccer fans are under the age of 50 or very close to it. And the other one just asked sports fans to list their favorite sport. Of course, American football was number one by far. Basketball was number two. Soccer was ahead of baseball. And we're talking, 10% to 9%. But soccer was ahead of baseball in this country. It's going to be different always with soccer in the United States, because you might be a fan of MLS because, there's a fun team in your community. You might be a fan of women's soccer, really the only positive contribution America has made to soccer as a whole. You might be a fan of Liga MX in Mexico. More likely, you're probably a fan of the Premier League because it started showing up live on your TV about 15 years ago. Or you got roped in by Ted Lasso or Welcome to Wrexham. Bottom line is, a healthy percentage of America is very into soccer. It just, there's not one thing that they might be into. And I think that does make it a little hard still to describe the fandom of soccer in this country. But that's a big change from 1994.
Nach Football, Basketball kommt Fußball, vor Baseball mittlerweile. Das besagen offenbar Umfragen. Sehr, sehr spannende Aussagen von Bill Connolly. Und spannend sicherlich auch das, was er zu sagen hat zum Matchplan von Trainer Mauricio Pochettino. Also sie haben sich ja wirklich einen echt großen Namen als Trainer angeln können, der diese Heim-WM zu einer erfolgreichen machen soll. Wer sind denn die Schlüsselspieler und wie sieht der Plan von Pochettino aus jetzt für das Turnier und für den Auftakt gegen Paraguay?
I think we saw pretty close to what Mauricio Pochettino thinks is his best match plan against Germany last Saturday, with that was most of his base lineup. Obviously, Chris Richards still wasn't there. When he starts, it'll be the first time. It'll only be the second time in this World Cup cycle that Richards, Sergiño Dest, Anthony Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, and Christian Pulisic all started the same match for the United States. Somebody's always been hurt. But what we saw was three at the back, but kind of an imbalanced look. The right wing back, Sergiño Dest, he's an Eredivisie right back, which means he's a right winger. And he basically played right wing against Germany. You saw Anthony Robinson a little further back on the left side. So it's kind of an imbalanced back four out of possession. But I think Pochettino has come to realize who his best playmakers are, and he's figured out probably the best way to deploy them. It's not a very defensively sound lineup, and center back right now is probably the thinnest area on the entire roster or in the entire player pool for the United States. But I do think that he's homed in on that a little bit, and he's figured out that those are his best playmakers. So you'll have an imbalance. You'll have one of those wing backs tucking in to form a back four, but you'll have one of them really high up in attack, along with Pulisic, along with Balogun, who's been very good at times, and McKennie, Adams, Pulisic, kind of the core that we expected to see of this American lineup 4 years ago. We're finally seeing it now that everybody's healthy. And you know, they played well against Germany. Obviously, the best match plan includes, you know, marking a very tall forward like Kai Havertz on set pieces, and they certainly didn't do that. Maybe Chris Richards could have helped in that regard, but I do think he's figured out that this is, you're just going to have to attack because this is what the personnel is best designed for. And, you know, they should be a pretty fun team to watch in that case.
Es fehlt offenbar ein wenig die Balance. Es ist ein recht offensiver Ansatz, der verfolgt wird von Pochettino. Sie laufen hoch an. Aber das klingt alles so, dass Pochettino gerade in den letzten Wochen und auch das Testspiel gegen Deutschland hat positive Ansätze gezeigt, dass Pochettino ein bisschen stärker jetzt herauskristallisiert hat, wer wirklich da jetzt die gesunde Mischung auf den Platz bringt, wen er aufstellen muss. Also das war nicht immer so jetzt in dieser Vorbereitungszeit. Es war ja eine extrem lange Vorbereitungszeit, im Prinzip über Jahre gesehen, weil man als Gastgeber natürlich automatisch qualifiziert ist. Wir sind sehr gespannt. Als Schlüsselspieler identifiziert ganz klar von Bill Connolly Christian Pulisic, Weston McKennie und Tyler Adams. Die sind alle gesund und das war auch selten der Fall, also von daher Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Ich denke auch generell muss man sagen, die Gruppe ist machbar, die Türkei sicherlich nominell das stärkste Team, aber auch die haben Schwächen. Paraguay jetzt zum Auftakt nicht zu unterschätzen, Australien eher tendenziell Außenseiter, nie zu unterschätzen, aber es sind alles jetzt keine absoluten Weltklasse-Teams. Deshalb die Frage, wie weit geht es denn für die USA jetzt bei dieser Heimweltmeisterschaft?
So they're what, 17th in the FIFA rankings. It's pretty easy to just set the bar at, you know, if there's any home field advantage whatsoever, there you go. Round of 16, like they did in 2022, like they've done a couple of other times. There's hope for more. And I do think with, you know, teams probably resting players, there are going to be some really interesting second and third place finishers, which could make the draw really wild. So if you get the right draw, I think this is a team capable of beating other top 10 to top 20 teams in the world. And if they get the right draw, they don't have to play Belgium or Spain or somebody in the round of 32 or round of 16, they could go a little ways. But if you reach the round of 16, I don't think you could complain about that too much. This would be a great time for a home field advantage and a nice run, but round of 16 sounds about right to me.
Platz 17 in der Weltrangliste, Achtelfinale muss das Ziel sein. Das klingt für Bill auch richtig. Hoffnung auf mehr besteht, aber sagt er, wenn sie nicht früh gegen Spanien oder gegen Belgien spielen. Ich würde persönlich sagen, Belgien wäre sogar machbar. Da kann man dann auch noch weiter denken. Aber ja, letzte 16 klingt sicherlich wie ein realistisches Ziel, ähnlich wie bei den Mexikanern, wobei die vielleicht dann sogar auch noch die Engländer rauskicken könnten, wenn die Euphorie sich weiter so tragen lässt wie nach diesem Eröffnungsspiel. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren, sondern wir legen jetzt zum Abschluss dieser Folge den Fokus auf den Gegner der USA, auf Paraguay. Und da habe ich mir Johannes Skiba geschnappt, ein wirklich fachkundiger Experte für den südamerikanischen Fußball ein Kenner jeglicher kleiner Ligen in Südamerika, jeglicher Nationalteams sowieso. Und deshalb ist er der richtige Mann. Er hat einen eigenen Podcast, Gol Olimpico. Link dazu befindet sich in der Folgenbeschreibung hier vom Podcast. Er ist freiberuflicher Sportjournalist und Kommentator. Und ich freue mich sehr, dass er zur Nationalmannschaft von Paraguay mir ein bisschen was erzählen konnte. Er wird jetzt auch in den nächsten Folgen immer, wenn die südamerikanischen Teams ins Turnier einsteigen, auch zu den anderen dann etwas sagen. Aber erstmal jetzt der Fokus auf Paraguay, den Auftaktgegner der USA. Was ist denn von Paraguay zu erwarten, Johannes? Der legendäre Roque Santa Cruz, den werden einige natürlich als erstes mit Paraguay verbinden. Der spielt sogar noch mit 44 Jahren, aber natürlich ist er kein Teil mehr der Nationalmannschaft.
Ja, so ein 44-jähriger Roque Santa Cruz, der hätte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Flair jetzt in den USA gehabt. Ja, was ich von Paraguay erwarte, ist erstmal, also erstmal diese WM-Quali ist ein riesen Erfolg und geht zum großen Teil, müsste ich fast sagen, auf die Kappe von Trainer Gustavo Alfaro, der davor 2022 Ecuador zur WM geführt hat. Wo Alfaro übernommen hat, war die WM-Quali ganz, ganz weit weg. Und wenn man sich den Kader von damals, also bevor er übernommen hat und jetzt anguckt, sind da keine großen Unterschiede. Also natürlich haben die Spieler sich irgendwie weiterentwickelt und so, aber er hat mit dem, was ihm zur Verfügung stand, ein so starkes Team geformt, also die sehr, sehr viel über dieses Kollektive kommen. Sehr, sehr viel. Sie haben zu Hause Argentinien besiegt, sie haben zu Hause, glaube ich, auch Brasilien besiegt. Fantastische Ergebnisse da rausgeholt. Den Heimvorteil haben sie dann natürlich nicht. Das wird ihnen so ein bisschen fehlen, so blöd das klingt, aber diese Heimstärke. Die haben extra halt ein Nationalstadion sozusagen, wo nur die Nationalmannschaft spielt und so. Und das ist, da kocht die Stimmung. Also da, das ist schon was anderes. Aber sie haben viele, viele interessante Spieler. Natürlich Julio Enciso von Straßburg ist da zu nennen. Mit Diego Gomez von Brighton, also Julian Cisco so ein Außenstürmer, Diego Gomez wahrscheinlich dann so die zentrale Figur im zentralen Mittelfeld. Junge Spieler wie Damian Bobadilla vom FC Sao Paulo, den man sicherlich jetzt nicht so auf der Karte hat, sage ich mal, der funktioniert sehr, sehr gut unter Alfaro, sehr, sehr guter Zweikämpfer, aber auch so ein Balltreiber. Da sind schon auch individuell ganz gute Kicker dabei. Super interessant ist, dass man Mauricio eingebürgert hat, spielt bei Palmeiras, ist auch ein Brasilianer und ich glaube, seine Oma kommt aus Paraguay. Und das ist 24 Jahre, hat auch in den Junioren Seleçaos gespielt. Und er ist ein Spieler, den ich schon echt länger verfolge und der es halt wirklich drauf hat, der es halt nie in die brasilianische Nationalmannschaft geschafft hat. Aber der könnte wirklich so für diese noch fehlenden kreativen Momente sorgen. Also der hat im März seine ersten Länderspiele gemacht und das ist sozusagen ein sehr, sehr interessanter Neuzugang, wenn man so will. Dann gibt's noch Gustavo Gomez, ebenfalls von Palmeiras, hat vor 10 Jahren oder so mal kurz beim AC Mailand gespielt, da hat es nicht funktioniert. Bei Palmeiras ist er seit Jahren, würde ich sagen, durchgehend in den Top 3 der besten Innenverteidiger des südamerikanischen Vereinsfußballs, absoluter Leader, ein Kapitän ganz genau, ist super gefährlich bei Standards, extrem kopfballstark. Da gibt's schon sehr interessante Spieler, aber trotzdem würde ich sagen, insgesamt kommt die Mannschaft übers Kollektiv. Und aber in der Gruppe mit der Türkei, Australien, USA sehe ich Paraguay auch im 16. Finale, muss ich tatsächlich sagen. Ich versuche das natürlich immer so objektiv wie möglich, aber auch nur so objektiv wie nötig zu sagen. Also so ein bisschen subjektive Note könnte da bei dieser Einschätzung dabei sein. Aber ich glaube, die werden hinter der Türkei Gruppenzweiter. Also gut, wir haben natürlich noch USA als Gastgeber, aber von denen erwarte ich irgendwie nicht so viel. Aber vielleicht bin ich da auch nur zu wenig drin. Paraguay ist nicht abzuschreiben.
Definitiv nicht abzuschreiben, denn die Defensivstärke, die Johannes Skiba hier anspricht, die ist wirklich ganz besonders in 18 Quali-Spielen und das sind harte Spiele gegen Argentinien, Brasilien, Uruguay, Kolumbien und wie sie alle heißen, hat Paraguay ganze 8 Gegentore kassiert, auch nur 14 geschossen, das gehört so weit dazu, aber hinter Ecuador, dem deutschen dritten Gruppengegner, ist Paraguay die stärkste Defensive und das ohne hier bekannte Namen, aber ein Gustavo Gomez, Routinier, das ist einfach, wie Johannes sagt, einer der besten Innenverteidiger Südamerikas. Wir kennen ihn mit dieser eurozentrischen Perspektive nur einfach nicht. Diese starke Defensive, die dürfte doch sehr viel Hoffnung machen, oder?
Ja, absolut. Ist sicherlich eine Hoffnung. Also Paraguay wird auch komplett auf diese Kompaktheit gehen. Definitiv. Also dafür haben sie halt auch offensiv zu wenig zu bieten. Also Enciso ist ein sehr guter Offensivspieler, aber eigentlich der einzige wirklich von so einem Format, wo man sagen könnte, das ist ein Spieler, den kann man locker mal im Viertelfinale in der WM sehen. Gerade so die Sturmzentrale ist nicht gut besetzt, das muss man einfach sagen. Da haben sie keinen, der regelmäßig trifft. Toni Sanabria, ja, spielt bei Cremonese in der Serie A ausgebildet, in La Masia in Barcelona, hat nie das halten können, was man sich versprochen hat, jetzt auch schon 30 Jahre, hat, kurze Anekdote, in der WM-Quali beim Sieg gegen Argentinien eines der schönsten Tore geschossen, was ich je in meinem Leben gesehen habe, also wirklich so ein heftiger Seitenfallzieher und das in einem Heimspiel für dein Land gegen Argentinien, einfach super geiler Kontext. Der Knoten ist danach aber halt nicht wirklich geplatzt und das fehlt ihnen auf jeden Fall, jemand, der zuverlässig Tore machen kann. Was man bei Ecuador ja mit Enner Valencia zumindest so einen hat, der hat in 6 WM-Spielen, die er je gemacht hat, auch 6 Tore geschossen. Also bei der letzten WM und 2014. Das ist eine Qualität, die Paraguay absolut nicht hat. Sehr unerfahrene Stürmer, auch auf internationalem Niveau, haben noch den will ich nicht unerwähnt lassen, Alex Arce von Independiente Rivadavia aus Argentinien dabei, der vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga in Argentinien gespielt hat, aber jetzt in der Copa Libertadores wiederum, jetzt habe ich die Zahl vergessen, aber ich glaube 6 Dinger oder so gemacht hat, unter anderem auch im Hattrick, also der ist halt in sehr, sehr guter Form. Wenn er das irgendwie transportieren könnte, wäre das Gold wert für Paraguay, aber auf dem Niveau so ein Hattrick gegen die Türkei kann ich mir von Alex Arce leider nicht vorstellen.
Defensive besonders stark, Offensive klingt ja fast auch besonders schwach. Vor allen Dingen das Problem, Johannes hat es angesprochen, Enciso ist halt die größte Offensivhoffnung, aber der ist jetzt fraglich, hat sich im letzten Testspiel verletzt und fällt eventuell aus jetzt im Auftaktspiel gegen die US-Amerikaner in Los Angeles. 3 Uhr in der Nacht auf den morgigen Samstag wird angestoßen, 21 Uhr vorher Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Das war der Blick auf WM-Tag 1, der Rückblick auf den Sieg von Mexiko, auf den Sieg von Südkorea und eben der Ausblick auf die Partien der weiteren Gastgeber. Danke, ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport und wir begleiten euch weiter während der WM täglich. Danke fürs Einschalten, macht's gut, bis dahin, ciao.